Während der Predigt habe ich gleich vor, ein Experiment durchzuführen. Das kann ich aber nicht alleine. Da brauche ich zu diesem Experiment noch einen Partner oder eine Partnerin. Und ich möchte es gleich jetzt schon mal festlegen. Wer von Ihnen, von euch, wäre wohl freiwillig bereit, da mitzuhelfen? Nee, das wird vielleicht noch gerade nicht motivieren. Und ich will ja auch noch nicht die Predigt vorwegnehmen. Also ich kann nur sagen, nein, es ist nichts wirklich Schlimmes eigentlich. Wenn schlimm, dann für mich, aber nicht für denjenigen, mit dem ich es mache. Der muss nichts sagen, nur etwas tun und dann darf er sich wieder hinsetzen. Gudula. Wunderbar, danke schön. Aber ich wollte das Experiment erst gleich machen. Aber ich weiß jetzt schon mal, mit wem. Gut. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind immer noch bei der Predigtreihe über die Bergpredigt. Und nachdem wir den Text, um den es heute Morgen geht, gerade schon als Lesung in einer neueren Übersetzung gehört haben, möchte ich ihn jetzt auch noch einmal aus der Lutherbibel vorlesen, so wie viele von Ihnen diesen Text kennen. Es steht in Matthäus 5 und es sind dort die Verse 38 bis 48. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir etwas borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Liebe Gemeinde, am Sonntag nach dem großen Reformationsjubiläum mit all seinen Veranstaltungen möchte ich den gerade gehörten Text unter einer ganz bestimmten Frage hören. Und die Frage lautet: Welche reformatorische, welche verändernde Kraft liegt in diesen bekannten Worten der Bergpredigt? Lange Zeit wurde gerade dieser Abschnitt aus der Bergpredigt von der Kirche als Erneuerung des Judentums verstanden. Man hatte den Eindruck, da stellt Jesus dem jüdischen Glauben und dem Alten Testament etwas völlig anderes, etwas ganz Neues entgegen. Und in der Kirche hat sich dann die Meinung entwickelt, dass gerade diese Worte das Judentum durch das Christentum abgelöst wurden. Und wie es scheint, zitiert Jesus in unserem Textabschnitt zunächst ein Wort aus dem Alten Testament, um es dann mit einem gewaltigen "Ich aber sage euch" zu widerlegen und zu übertreffen. Nach traditioneller Auffassung stehen hier jüdisches Rachedenken und christliche Nächstenliebe einander diametral und unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite also der alttestamentliche Rachegott des Judentums und auf der anderen Seite der Gott der Liebe, der Gott der Christen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht das da? Ja, jetzt haben wir die richtige Folie. Das ist jüdisch und liebe deinen Nächsten, das ist christlich. So die traditionelle Auslegung. Jesus überwindet die dunkle Seite des Alten Testaments durch etwas ganz Neues, durch die Forderung der Liebe. So hat man diese Worte Jesu lange Zeit ausgelegt. Aber die Frage, die gestellt werden muss, ist diese, ob das Alte Testament und damit auch der jüdische Glaube dieser Schwarz-Weiß-Malerei tatsächlich standhält. Und wer näher hinsieht, der kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Denn schon allein das sprichwörtliche Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eben gerade keine Aufforderung zur Rache. Der Satz ist vielmehr ein Teil einer Sammlung von Gesetzesvorschriften, die bis ins Kleinste hinein regeln, wie man mit bestimmten Alltagssituationen umgehen soll. Also es geht um Recht und Gerechtigkeit, aber nicht um Aufforderung, die Hand zur Rache zu erheben. Blutrache, die hat es tatsächlich gegeben und die biblische Urgeschichte bewahrt auch die Erinnerung daran. So gibt es zum Beispiel in 1. Mose 4 in Vers 22 die Aussage: Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Sie merken, was diese Blutrache enthält. Für eine Verletzung nehme ich einem anderen das Leben. Für eine Beule töte ich jemanden. Und in unserem Vers, den Jesus zitiert, geht es um genau das Gegenteil. Geht es um die Eingrenzung jeder Rache. Es soll nicht mehr genommen werden, als wie Schaden angerichtet wurde. Das sehen Sie dann in dem Text auf der rechten Seite. Also nicht ein Menschenleben für eine Wunde, sondern die Ersatzleistung, die soll in der gleichen Höhe gegeben werden, wie der Schaden auch ist. Und zur Zeit Jesu war es längst üblich geworden, dass man diesen Satz nicht wörtlich praktiziert hat. Denn was würde es mir nützen, wenn einer mir mein Auge genommen hat und er gebe mir jetzt seins? Toll. Könnte ich nichts wirklich mit anfangen. Stattdessen ist man dazu übergegangen, Ersatzleistungen zu verlangen. Schadensersatz. Und das wurde dann meistens mit Geld abgegolten. Auch das Geld bringt das Augenlicht nicht zurück, aber es hat durchaus auch Vorteile. Wir sehen also die alttestamentlichen Forderungen, gerade die Gedanken, die hinter dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn stehen, sind eben alles andere als so etwas wie eine Scharia, die eben brutalste Strafen verhängt. Und wenn dieser Satz so zu verstehen ist, dann steht Jesus auch nicht im absoluten Gegensatz und Widerspruch zum Alten Testament. Sein Ich aber sage euch ist daher keine Antithese, so wie man es lange Zeit gesehen hat, sondern er will gerade das Alte Testament auslegen. Es entspricht eher dem alttestamentlichen, so spricht der Herr. Damit wird eine Autorität begründet. Und so legt Jesus die Bibel eben nicht wie ein Schriftgelehrter aus, indem er sagt, ja, eine Weise, es zu verstehen, ist die, eine andere ist eben so, sondern er sagt, so soll es sein. Das ist der Wille Gottes. Ich aber sage euch. Also Jesus geht es um den Willen Gottes, der hinter der vordergründigen Erfüllung des Gesetzes steht. Und der Wille Gottes, das, worauf Gott immer abzielt, ist mehr als nur Ausgleich, Recht und Gerechtigkeit. Auch das sind hohe Worte, aber Gott geht es im Letzten immer noch um mehr. Ihm geht es um Liebe. Das ist der Schlüssel, der alle Worte des Alten Testaments für Jesus aufschließt. Wenn jemand eine Ersatzleistung für seine Schuld erbracht hat, dann hat er zwar formal das Alte Testament und seine Gesetze erfüllt, aber das, was Gott eigentlich will, ist damit noch nicht geschehen. Nämlich die Versöhnung zwischen den beiden verfeindeten Menschen. Genau darauf zielt Jesus ab in seiner Auslegung des Alten Testaments, dass Versöhnung zwischen Feinden stattfindet. Aus Feinden können durch Liebe Freunde oder zumindest Versöhnte werden. Darum entgrenzt Jesus das Gebot der Nächstenliebe. Der Nächste ist für ihn nicht nur der Nahestehende, der Freund, der Bruder, die Schwester, der Mensch, der mit mir Gottesdienst feiert, der zu meinem Dorf gehört, zu meiner Gemeinde zählt, sondern der Nächste ist bei ihm ganz weit definiert. Auch der Feind ist der Nächste. Und deshalb gilt auch für ihn das Liebesgebot. Warum verlangt Jesus das? Er selbst gibt in den Versen, die Sie sehen, die Antwort. Er will das so, weil Gott genauso ist. Gott liebt ausnahmslos alle Menschen, auch seine Feinde, auch die, die ihn verleugnen und schmähen, die ihn nicht als Gott anerkennen. Daher sagt Jesus in unserem Text, und Sie können es mitlesen, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott macht keinen Unterschied. Er entgrenzt das Gebot der Liebe und er ist es, der tatsächlich alle und jeden liebt. Gott ist tatsächlich der Gott aller Menschen und darum sorgt er auch für alle und lässt über allen die Sonne scheinen und schenkt Regen zum Leben. Und das, was Gott tut, das sollen nun auch wir Menschen tun. Das ist die Auslegung, die Jesus gibt. Denn nur der Verzicht auf Gewalt birgt die Chance in sich, dass der Feind zum Freund oder zum Versöhnten wird. Dass da, wo Hass und Streit herrschen, tatsächlich Shalom entstehen kann. Wenn ich selbst aber auf Gewalt setze, dann trage ich nicht zur Versöhnung bei, sondern zur Eskalation. Formal mag ich das Recht hinter mir haben, aber die tiefste Dimension von Gottes Absichten habe ich damit nicht verwirklicht. Deshalb Liebe auch gegenüber dem Feind. Und Liebe bedeutet nun nicht, dass ich den, der mir Schlimmes angetan hat, dass ich den toll finde oder gern habe oder das Wochenende mit ihm verbringen möchte. Das ist eher ein falsches Verständnis dieses Satzes. Denn Liebe ist hier nicht als Gefühl gemeint, als Emotion, sondern eben als versöhnende Tat. Darum fordert Jesus hier etwas tatsächlich Ungewöhnliches. Er fordert auf, für seine Feinde zu beten. Und er weiß, wenn ich für meinen Feind bete, dann ändert sich zunächst meine Einstellung zu ihm. Durch das Gebet erweise ich ihm einen Liebesdienst. Ich sorge mich auf einmal um ihn, anstatt ihm Böses zu wünschen. Dabei habe ich aber keine Garantie, dass der andere sich auch verändert. Aber ich verändere mich. Liebe ist immer ein Wagnis, sie ist immer Risiko, aber sie will um Gottes Willen gewagt werden, denn er wagt diese Liebe zu uns Tag für Tag. Und Feindesliebe meint nun nicht, sich gegenüber dem anderen, gegenüber dem Feind und Widersacher klein zu machen, hilflos zu werden, alles zu schlucken, was mir an Bösem entgegengebracht wird. Es geht um eine ganz andere Grundhaltung. Es geht um die Grundhaltung des Machtverzichts. Und Machtverzicht ist für Jesus Zeichen wahrer Stärke. Und das zeigt er an drei Beispielen auf. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Gudula. Und zwar sagt Jesus, steht es da? Egal. Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und du darfst mich jetzt mal schlagen. Hätte ich das vorher gesagt, hätte sich wahrscheinlich niemand gemeldet. Ich nehme mal die Brille ab und, ja, man weiß ja nicht. Und also, du darfst mich auf die rechte Wange schlagen. Nee, da war falsch. Du hast deine linke Hand genommen. Es geht darum, mit der rechten Hand, das ist, versuch mal, also das war schon gut mit der linken, es hat richtig geklatscht, ja. Aber geschlagen wird natürlich mit der rechten. Okay,
Du hast noch einen Trick gefunden, da wieder rauszukommen. Also wir haben jetzt nicht so richtig demonstriert mit diesem Beispiel, mit diesem Experiment, was ich eigentlich demonstrieren wollte. Ich wende das jetzt mal umgekehrt an. Wenn ich mit der rechten Hand schlage, mit der Innenseite, treffe ich natürlich die linke Wange. Ich kann jetzt irgendwie die Hand gar nicht so drehen, sondern der Schlag mit der rechten Hand auf die rechte Wange wäre so, dass es wäre der Schlag mit der Außenseite der Hand. Ich danke dir trotzdem, dass du es gemacht hast.
Und jetzt erkläre ich noch mal ganz kurz, was das bedeutet im Judentum, der Schlag mit der Außenseite der Hand. Das war keine Körperverletzung, sondern das war so etwas wie eine Demütigung, eine Beleidigung eines Menschen. Wenn ich also jemanden beleidigen wollte, kränken wollte, dann konnte ich das als Mensch der damaligen Zeit eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Hand, mit der Außenfläche meiner rechten Hand. Und Jesus sagt jetzt, wenn jemand genau das tut, dann halte ihm auch die andere Wange hin. Und das war das, was Gudula hervorragend deutlich gemacht hat. Das geht ganz einfach. Aber die Sache, die dahinter steht, ist, dadurch wird dann deutlich, dass selbst der Schlag mit der Außenseite der Hand schon Gewalt war, Körperverletzung. Und Jesus führt nun den Geschlagenen in eine Position der Stärke, indem er hilft, die Situation aufzudecken. Es bedeutet im Grunde, der den anderen mit der Hand beleidigt, geht im Grunde einen Schritt weiter und verletzt ihn körperlich. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass Jesus sagt, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Das heißt, hier ist ein Prozess vorausgesetzt, da ist jemand angeklagt, er schuldet dem Kläger wahrscheinlich eine große Menge, er hat aber nichts mehr außer den Dingen, die er am Leib trägt. Und das Obergewand sozusagen, das sah wahrscheinlich so ähnlich aus wie mein Talar, das war nach jüdischem Recht aus jedem Schadensersatz herausgenommen. Mit der Begründung, wo soll der Mensch, der arm ist, sich nachts zum Schlafen einwickeln? Er braucht sein Obergewand. Also konnte die Klage nur um das Untergewand geführt werden. Und jetzt sagt Jesus, der dich auf das Untergewand verklagt, der dir dein Untergewand wegnimmt, dem biete auch den Mantel an. Das möchte ich jetzt nicht vorführen, denn der Mensch würde dann tatsächlich splitternackt dastehen. Und Jesus will damit ausdrücken, dass der Kläger zwar nach allen Gesetzen richtig handelt, aber was er in Wahrheit tut, ist, dass er den Beklagten bis aufs letzte Hemd auszieht und ihm alles, was ihm verblieben war, nimmt. Und das ist nicht mehr im Sinne der Liebe. Und dann gibt Jesus noch ein drittes Beispiel. Er sagt, wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Also bei diesem Beispiel ist nicht die Bitte gemeint, möchtest du vielleicht heute Nachmittag einen Sonntagsspaziergang mit mir machen? Sondern hier geht es um das damalige Besatzungsrecht. Ein römischer Soldat hatte das Recht, jeden Bürger aufzugreifen und zu sagen, ich verpflichte dich jetzt zwangsweise zum Beispiel meine Waffen zu tragen. Und diese Zwangsarbeit war aber beschränkt auf eine einzige Meile. Und jetzt sagt Jesus, wenn dir das passiert, dass du gezwungen wirst, eine Meile mitzugehen, dann geh doch freiwillig noch eine zweite Meile mit. Und damit übergibt er das Heft des Handelns dem Unterdrückten, dem Gezwungenen. Aus dem Gezwungenen wird jetzt ein freiwillig Gebender, einer, der Gewaltlosigkeit und Liebe demonstriert statt Hass. Alle drei Beispiele geben den Machtlosen, den Gewaltverzichtenden Macht in ihrer Machtlosigkeit. Sie verleihen dem Gedemütigten Würde. Verzicht auf Macht ist nach Jesus die wahre Macht, aber eine Macht nicht wie die Welt sie kennt, sondern die von Gott kommt und die die Welt verändern kann. Ich möchte zum Schluss noch auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Und die war, was ist die reformatorische, die verändernde Kraft, die in diesen Worten der Bergpredigt steckt? Ich denke, dass die Reformation vor 500 Jahren ganz wichtige Themen, grundlegende Themen des Glaubens aufgegriffen und klargestellt hat. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wurde wieder neu beschrieben als direkte Beziehung des Menschen zu Gott, ohne den Umweg von Institutionen. Gnade, Glaube, die Schrift, Christus allein, das sind wichtige Fundamente des Glaubens, die vor 500 Jahren neu entdeckt wurden. Theologisch gesagt, in der Dogmatik, in der Lehre von Gott, in der Lehre vom Glauben, da hat die erste Reformation vor 500 Jahren Großes bewirkt. Und das jetzt, worum es sich bei Jesu Worten handelt, ist die Ethik. Das heißt, ist das, wie wir Menschen leben sollen, was wir tun sollen. Und ich denke, dass hier noch viel Reformationsbedarf ist. Das wieder neu zu entdecken, dass aus dem erneuerten Glauben auch ein erneuertes Leben folgt. Ein Leben, das die Welt verändern kann. Das mit seiner Liebe nicht in den Kirchenmauern bleibt, sondern nach draußen geht, sich weitet, sich öffnet für jeden Menschen. Ich möchte das an einem einzigen Beispiel noch deutlich machen. Ich war in der Woche vor dem Reformationsjubiläum auf den Spuren Luthers an den Lutherstädten und unter anderem auch in Leipzig. Und in Leipzig steht die Nikolaikirche. Und wer ein bisschen Bescheid weiß über die jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der weiß, dass in den 80er Jahren dort Menschen angefangen haben, sich zu treffen, um miteinander zu beten, nicht nur für die eigenen Belange, sondern für Freiheit, für Frieden, gegen Unterdrückung. Und daraus sind dann Proteste entstanden. Immer mehr Menschen haben an diesen Montagsgebeten teilgenommen, sind dann auf die Straße gegangen. Und all das führte dann zum Sturz der DDR-Regierung und zur Wiedervereinigung, Einigung beider deutscher Staaten. Und heute noch steht vor der Nikolaikirche dieses Schild. Nikolaikirche für alle offen. Und das meint eben nicht, wer für alle offen ist, der ist nicht ganz dicht, sondern das meint, wir haben verstanden, was Jesus wollte, als er das Gebot der Liebe entgrenzt hat auf alle Menschen. Und wir haben angefangen, für alle Welt zu beten, für alle in Not uns einzusetzen und alle einzuladen, in die Kirche zu kommen, um diesen Geist der Liebe und der Versöhnung zu spüren. Da haben Menschen, und hier sieht man den Pfarrer der Kirche, der inzwischen verstorben ist, Christian Führer, da haben Menschen es gewagt, die Worte der Ethik Jesu ganz ernst zu nehmen und umzusetzen und mit unter dem Motto der Gewaltlosigkeit die Welt zu verändern und zu erneuern. Damit möchte ich schließen. Und ich denke, das ist eine gute Anregung, unser Herz zu öffnen, zu weiten und uns als Gemeinde zu verstehen, als Gemeinde, die eine Verantwortung hat für alle in Not, in Unfreiheit, in Krieg, Hunger und Elend. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.